Bewusstseinsbildung beginnt bei uns natürlich beim Essen. Aber hört es da auch schon wieder mit dem Essen auf? Nein, ich glaube, da fängt es erst richtig an. Nämlich beim Geschirr zum Beispiel, beim Abwaschen. Bleiben Rückstände eigentlich auf dem Geschirr? Wie verwende ich eigentlich Spülmittel richtig? Alle diese Fragen werden beantwortet mit Birgit Rechberger-Kramer. Sie ist die Geschäftsführerin von Henkel Österreich und Europe. Und alle wichtigen Tipps und Infos dazu erhält sie ja gleich nach dem Intro.
Essen ist mehr als satt werden. Es erzählt Geschichten von Menschen, Tieren, Landwirtschaft, Lebensräumen, Gesundheit und vielem mehr. Das ist Wer nichts weiß, muss alles essen. Der Podcast von Landschaft Leben. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge zu den Themen Wissen, Essen und allem, was dazwischen liegt. Viel Spaß!
Hallo Birgit, herzlich willkommen. Ich freue mich voll, dass du bei mir im Podcast bist. Ich bin immer voll begeistert, wenn ich Frauen wahrnehme, die in Führungspositionen sind und so eine Strahlkraft haben, vor allem wie du. Du bist mir beim ersten Mal, wo ich dich gesehen habe, natürlich gleich voll ins Auge geschossen und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, eine starke Persönlichkeit, hat was zum Sagen, steht da und führt ein sehr erfolgreiches österreichisches Unternehmen, nämlich Henkel, bist auch die Geschäftsführerin in Europa für alle Konsumprodukte sozusagen. Und wie bist du zu deiner Berufung gekommen, beziehungsweise interessiert, glaube ich, jetzt uns alle gleich einmal, wer sitzt da eigentlich?
Ja, vielen Dank für die Einladung, Maria, freue mich total. Im Grunde war es auch gegenseitig, wir sind uns gegenseitig ins Auge gestochen, insofern passt es super heute für mich, dass ich da sein darf. Ich bin zu Henkel gekommen, eigentlich durch Zufall. Ich habe nach dem Studium einen Job gesucht, um ein bisschen Geld zu verdienen und mir dann eine Reise nach Amerika für einen Monat leisten zu können. Und habe dann bei Henkel begonnen und habe nach 3 Wochen ein Angebot bekommen für eine Fixanstellung. Und das sind jetzt heuer 34 Jahre und ich habe es eigentlich keinen Tag bereut, weil das in so einem Konzern einfach so viele Möglichkeiten gibt, sich zu verändern, neue Rollen anzunehmen. Ich war 2-mal im Ausland. Ich habe ganz viele verschiedene Funktionen gemacht und insofern ist das eine sehr schöne Zeit und ist immer noch eine sehr schöne Zeit.
Das ist voll genial, wenn man da hinschaut. Henkel, also müssen wir jetzt gleich einmal für alle erklären, vielleicht weiß man gar nicht, was hinter Henkel eigentlich genau alles steckt. Aber Henkel sitzt quasi sozusagen, oder beziehungsweise die Produktion ist im 3. Wiener Gemeindebezirk und du bist im 3. Bezirk aufgewachsen. Also du hast deinen Bezirk nie verlassen.
Genau, das stimmt. Ich finde den 3. Bezirk auch mega super, weil die Anbindung ist genial von der Infrastruktur her. Und außerdem ist sehr schöne Lebensqualität und man ist gleich im Prater und ich finde es super da und meine Eltern sind da, die meisten meiner Freunde leben da und tatsächlich habe ich gar nicht gewusst, dass diese große Firma da ist mit so einer großen Produktion, weil man das von außen gar nicht so wahrnimmt und das sehe ich auch jetzt, wenn Leute zu uns zu Besuch kommen, die Fabrik zu besuchen, die sind immer ganz geflasht, wenn sie dann durch die Hallen gehen, weil man das von außen nicht so vermutet. Aber tatsächlich ist das, wir haben natürlich auch viel getan im Sinne der Anrainer. Wir haben früher auch Pulverprodukte produziert, also Persil. Aber wir haben uns jetzt konzentriert auf Flüssigprodukte, wo es auch keine Emissionen gibt. Und daher lässt sich das gut vereinbaren mit den Anrainern. Genau. Henkel ist vielleicht um das kurz zu sagen, Henkel ist zwar an der Börse, an der deutschen Börse notiert, aber die Mehrheit der Aktien hält die Familie Henkel, die tatsächlich auch noch in den Aufsichtsratsgremien sehr präsent ist und ich kenne auch sehr viele Familienmitglieder persönlich, was mir persönlich sehr wichtig ist. Und wir feiern heuer 150 Jahre Henkel. Wow. Und Österreich war das erste Land, wohin exportiert wurde aus Deutschland. Und auch eine der ersten Niederlassungen tatsächlich 1927. Wir feiern nächstes Jahr 100 Jahre Henkel in Österreich. Und das ist für mich eine große Ehre und wirklich eine schöne Aufgabe, das Unternehmen zu führen.
Für alle, die was jetzt Henkel nicht unbedingt gleich assoziieren können mit Produkten, was produziert ihr?
Also die wichtigsten Marken sind Persil, Somat, wir haben Feva, wir haben Blue Star, wir haben Weißer Riese, wir haben Brill. Und was oft nicht so bekannt ist, auch die Marke Schwarzkopf gehört zu uns oder auch Sios, Got2B, Und wir haben dann noch eine zweite Sparte. Das sind die Klebstoffprodukte, wo man Ceresit kennt oder Brit kennt. Ja, das sind unsere wichtigsten Marken. Wir haben dann noch Industriegeschäft. Wir beliefern Airbus, Apple, also Elektronik, Autoindustrie, also sehr spannende Palette.
Jetzt werden sich unsere Hörerinnen und Hörer gerade denken, was hat das jetzt mit Essen zu tun? Und um das Ganze ein bisschen zu lüften sozusagen und einmal vielleicht auch unsere Perspektive kurz einzunehmen, warum wir zwei in Verbindung treten sind, ist ganz spannend. Wir haben uns getroffen bei einer Veranstaltung vom blühenden Österreich, wo es um Streuobstwiesen gegangen ist und wo dich du auch sehr engagierst und generell einfach als die du bist und das Unternehmen, das du vertrittst, immer ein Thema sehr, sehr wichtig ist, nämlich Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft an und für sich und die Sicht auf das große Ganze zu sehen. Und jetzt gerade in einem Bereich, wo man vielleicht sagt, okay, das hat jetzt mit Essen vielleicht gar nicht so viel zu tun. Für mich ist immer voll wichtig, weil ich bei mir hört Bewusstseinsbildung natürlich nicht mit dem Essen auf, sondern es fängt dann auch wieder an, sofort oder geht weiter, wenn ich mein Geschirr abwasche sozusagen oder mein Geschirrspüler betätige, wo dann mein Essen wieder draufkommt, dass da eigentlich meine Sicht, meine bewusste und wertebewusste Haltung eigentlich gar nicht aufhört, sondern da auch weitergeht. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Verbindung, was wir aufgenommen haben. Für was stehst du da oder was ist euch da voll wichtig, in dem Zusammenhang?
Also tatsächlich, glaube ich, haben wir sehr viele Überschneidungen, weil, wie du gesagt hast, Spülen ist nach dem Essen. Und Leute, die bewusst Lebensmittel auswählen, wählen auch bewusst ihre Waschputz-, Reinigungsmittel oder Kosmetikprodukte aus. Davon gehe ich aus. Was uns auch verbindet ist, wir wollen Transparenz schaffen, wir wollen mit Mythen aufräumen. Gibt ja ganz viele Mythen auch zu Chemikalien oder chemischen Grundstoffen und in gewisser Weise Erziehung. Wir haben also auch Schulprogramme, wo wir mit den Kindern über Nachhaltigkeit reden und Materialien zur Verfügung stellen, um Bewusstseinsbildung schon ganz früh starten zu lassen. Der Familie Henkel ist Nachhaltigkeit ganz wichtig, und zwar ökologische Nachhaltigkeit, und das geht aber dann natürlich weiter in Klimaneutralität. Wir haben sehr ambitionierte Ziele. Wir wollen auch auf Diversity und Inclusion, also Familienspirit, den man immer noch sieht. Das heißt, das Ganze ist, unser Unternehmen ist sehr stark auf die nächsten Generationen, auch im Sinne der Henkel-Familie. Wie geben wir das Unternehmen weiter an die nächsten Generationen ausgerichtet? Und ich glaube, das verbindet uns beide. Und insofern, ja, nochmal danke für die Einladung.
Ja, voll cool. Wo wir jetzt natürlich, also grundsätzlich sind jetzt Reinigungsmittel natürlich immer eine chemische Geschichte und schließt sich für manchen vielleicht jetzt gleich aus, wo man sagt, okay, Nachhaltigkeit und chemische Produkte, wie kann das zusammengehen? Magst du ein bisschen erzählen, wie eure Herangehensweise da ist, dass man das so macht, dass man einfach auch nachhaltigere Sicht auf jetzt Chemikalien oder wie auch immer produzieren kann?
Also du erzielst ja eine Reinigungsleistung mit einer Maschine immer mit vier verschiedenen Dimensionen. Das wird immer ein bisschen unterschätzt. Das ist die Zeit, die du dem Ganzen gibst. Das ist die Mechanik von der Maschine. Das ist natürlich die Chemie und das ist die Temperatur. Und du kannst jetzt ein Produkt so ausrichten, dass du sagst, das funktioniert auch bei niedrigen Temperaturen, weil das ist im Grunde das, was am nachhaltigsten ist. Ich weiß, das dauert am längsten, aber ein Geschirrspüler kann nun einmal bis 60, 65 Grad gehen oder er kann auf 45 oder 50 Grad waschen. Genauso eine Waschmaschine. Unsere Waschmittel, früher hat man bei 60 oder 90 Grad gewaschen, heutzutage wäschst du bei 30 oder 40 Grad. Dann ist natürlich die Länge des Waschzyklus eine andere und du brauchst eine andere Zusammensetzung des Produkts. Das heißt, wir versuchen immer sehr stark in die Richtung zu forschen, welche Technologien, welche Inhaltsstoffe funktionieren bei niedrigeren Temperaturen. Wie kann ich die Produkte noch weiter konzentrieren, dass ich weniger Verpackung brauche, um dieselbe Leistung zu erzielen? Wir arbeiten mit den Maschinenherstellern zusammen. Wann ist jetzt der richtige Zyklus, wann das eingespült wird und wie soll das funktionieren? Und natürlich, welche Art von Rohstoffen setzt du ein? Setzt du fossile Rohstoffe ein oder setzt du natürlich basierte Rohstoffe ein? Also da gibt es schon ganz viele Möglichkeiten, nachhaltig zu agieren. Und dann gibt es halt noch, welche Inhaltsstoffe, zum Beispiel Persil war das erste Waschmittel, wo keine Phosphate mehr eingesetzt worden sind, um das Wasser sauberer zu halten und die Überdüngung zu vermeiden. Also wir versuchen immer unserer Zeit ein bisschen im Voraus zu sein, was Nachhaltigkeit betrifft.
Ja, das ist ein voll wichtiger Zugang, glaube ich. Was kann man jetzt als Einzelperson machen? Du hast jetzt gesagt, Temperatur, das Programm und so weiter ist wesentlich. Es gibt ja überall jetzt in jeder Spülmaschine sozusagen ein Eco-Programm. Da denkt man sich immer, das dauert ewig, bringt wahrscheinlich eh nicht so viel. Was steckt wirklich dahinter?
Also das ist tatsächlich besser, weil es eben mit Zeit die Temperatur ausgleicht. Das heißt, das weicht deutlich mit 45 oder 50 Grad, je nach Hersteller, und liefert aber dieselbe Endreinigungsleistung, indem es länger wäscht. Das Zweite ist, Leute glauben immer, Geschirrspülen mit der Hand ist nachhaltiger als mit dem Geschirrspüler. Und das ist aber eigentlich nicht richtig, weil die neuartigen Geschirrspüler funktionieren mit so wenig Wasser. Das ist so, wie wenn ich ein Bassin in meiner Abwasch einlasse, ja, sind 9 bis 10 Liter. Das heißt, das ist ganz wenig Wasser. Man soll den Geschirrspüler voll einräumen, nicht überladen, aber gut einstellen alles. Und dann kommt man aufgrund der Temperatur mit dem Niedrigenergieprogramm eigentlich zu einem nachhaltigeren Ergebnis, als wenn man mit der Hand wäscht.
Mhm. Genau, wenn ich jetzt mit der Hand wasche, wäre natürlich wichtig, wahrscheinlich ist persönlich zumindest das Wasser auffangen, nicht laufen lassen sozusagen.
Genau, also das ist das Schlechteste, was man machen kann, ist unter laufendem Wasser waschen. Mhm. Ja?
Und dann ist ja auch was ich voll spannend gefunden habe, da haben wir im Vorgang mal geredet, wie ich durch euer Werk quasi spaziert bin und mir mal alles angeschaut habe, ist ja voll spannend, wie man eigentlich oder beziehungsweise wie viel Spülmittel gebe ich dann eigentlich eine in die Spülmaschine, beziehungsweise jetzt auch, wenn ich jetzt natürlich abwasche, dass ich wann ist der Zeitpunkt, wo ich dann mit Spülmittel arbeite? Das habe ich auch sehr spannend gefunden, weil natürlich, also ich fange eigentlich an und tue Spülmittel rein. Und im Grunde ist ja eigentlich so, man soll so agieren jetzt beim Abwaschen auch wie die Spülmaschine. Und wie macht es die eigentlich?
Also die Spülmaschine dosiert tatsächlich es hängt davon ab, ob du ein Multiprodukt hast, wo schon alles drinnen ist, ob du zusätzlich noch Salz- oder Glasspüler hast. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man hartes Wasser hat. Für alle, die zuhören, man kann sich das gibt es im Internet, wo man sehen kann, wie hart ist mein Wasser, wenn man selber nicht weiß. Also wenn man hartes Wasser hat, trotzdem zum Multiprodukt noch einmal Salz- und Glasspüler dosieren, einfach weil man dann ein besseres Ergebnis erzielt. Aber tatsächlich dosiert der Geschirrspüler in den Zyklus hinein und wir arbeiten jetzt schon an der nächsten Generation vom Produkt, wo es ein Produkt, wo du es reingibst, aber wo das dann in den richtigen Zyklus, also waschen, trocknen, wo das dann richtig dosiert wird. Das ist dann der nächste Schritt, der technologisch relativ schwierig ist zu lösen, wo wir mit Herstellern zusammenarbeiten. Aber kommen wir jetzt zurück. Das heißt, wenn du ein Multiprodukt hast, dosierst du einmal im Geschirrspüler. Wenn du mit der Hand waschst, ganz wichtig, in der vollen Abwasch waschen und dann ein bisschen Wasser reinlaufen lassen, dann mit gutem, warmem Wasser waschen, umso wärmer, umso besser, dann das Brill oder das Geschirrspülmittel reingeben, das verteilt sich dann gut und dann sieht man auch schon am Schaum, dass das Ganze zu wirken beginnt.
Und ganz vorher nur abspülen sozusagen, dass die Essensreste und so weiter weggingen.
Nein, tatsächlich soll man nicht abspülen, weil das würde ja dann wieder Wasser verbrauchen und Energie verbrauchen. Also eigentlich sollte man die Essensreste runterputzen. Dann, wenn man das Gefühl hat, es ist noch sehr schmutzig, kann man mit einer Küchenrolle drüber wischen und dann einfach gut in den Geschirrspüler reinstellen. Also man braucht es nicht abspülen. Und dann gibt es noch Menschen, die haben Sorge, dass am Schluss noch irgendwelche chemischen Reste vom Glasspüler oder vom Produkt auf den Tellern sind und spülen es dann noch einmal ab. Das machen die Italiener zum Beispiel, finde ich ganz spannend. Das braucht man auch nicht. Also es gibt ausreichend Studien, dass das dann hygienisch sauber ist und man das dann auch so ins Kastel räumen kann.
Mhm. Man hat jetzt die Möglichkeit, dass man, also das ist so meine Fragestellung immer, ein Tab vielleicht, man hat dann nicht ganz so viel Geschirr drinnen, ein Tab ist dann groß, auseinanderbrechen, ja, nein, oder soll man gleich zu einem Flüssigen greifen und dann einfach selber ein bisschen dosieren und kann vielleicht auch ein bisschen weniger rein tun, wenn ich das Gefühl habe. Oder tendiert man dann beim Flüssigen, dass man zu viel rein tut? Wie ist da die
Lage? Also es gibt das Flüssige, das kann man machen. Es gibt auch noch Pulver, also es gibt auch Konsumenten. So wie du, die sagen, wenn nicht der Geschirrspüler voll ist, dann möchte ich gern weniger dosieren. Also es gibt es auch noch. Man kann auch das Tab auseinanderschneiden, aber ehrlicherweise ist es relativ kompliziert und ich weiß nicht, ob das dann zum Ergebnis führt. Also wenn der Geschirrspüler nicht voll ist, dann kann man zu Produkten oder soll man gerne zu Produkten greifen, die man einzeln dosieren kann. Aber am besten ist eigentlich und am nachhaltigsten, wenn man den Geschirrspüler voll macht.
Jetzt gibt es oft Tabs, die was umhüllt sind mit Plastik und das löst sich nachher im Geschirrspüler auf. Da haben wir in unserer Community immer wieder mal die Rückfrage, ob dieses Mikroplastik jetzt im Geschirrspüler bleibt, ob sich das irgendwo am Geschirr dann festhaftet und wir das dann mittrinken. Oder was ist das?
Also das ist tatsächlich biologisch abbaubar und das gibt es ja auch bei den Waschmittelcaps, ist das ein ähnlicher Film. Also das löst sich schon in der Spülmaschine auf und wird mit dem Wasser ganz normal abtransportiert.
Und haftet dann nicht am
Geschirr. Haftet nicht am Geschirr und ist auch kein Mikroplastik, sondern ist biologisch abbaubar.
Mhm. Ja, voll spannend. Ich finde das immer interessant, weil man eigentlich selten über die Thematik spricht. Und trotzdem, wenn man dann wieder mal zusammensitzt und gemeinsam kocht oder irgendwas mehrere Leute über die Thematik zum Sprechen anfangen, hat jeder natürlich irgendwie eine vorgefertigte Meinung. Was sind so die größten Mythen, die was du da jetzt rund um Geschirrspül und Geschirrspülmittel nochmal aufdecken möchtest? Oder?
Also ich glaube, der größte Mythos ist, dass die Leute glauben, wenn sie mit der Hand spülen, ist das nachhaltiger. Dann gibt es ganz viele, so wie du, die fragen, ist dieses lange Programm mit diesen 3 Stunden, ist das wirklich nachhaltiger? Und viele glauben, das finde ich immer so lustig, dass das Kurzwaschprogramm eigentlich am nachhaltigsten ist, weil es ja nur kurz wascht. Tatsächlich muss aber das Kurzwaschprogramm ja in ganz kurzer Zeit dasselbe Ergebnis bringen. Das heißt, das braucht eigentlich unglaublich viel Energie, um das Wasser schnell aufzuheizen. Ja, also das ist so ein lustiger Mythos. Und dann tatsächlich, wenn ich so mit insbesondere mit neuen Leuten, die mich kennenlernen, die kommen dann so nach 1-2 Gläsern Wein und kommen dann mit ihren Waschproblemen. So, also ich habe diesen Fleck auf diesem, und dann ist immer meine erste Frage, was ist das für ein Fleck? Was war der Ursprung? Und was ist das für ein Textil, was du hast? Ist es ein Tischtuch aus Baumwolle? Ist es weiß? Ist es bunt? Dann schauen mich die Leute immer ganz groß an. Wieso ist das wichtig? Sage ich, ja sicher ist das wichtig, weil das ist ganz entscheidend. Welches Produkt ist es? Ein Fettbasier, also ein Fettfleck? Das ist ganz anders, als ist es ein bleichbarer Fleck. Ja? Und das muss man auch ganz anders behandeln. Ist es ein weißes Textil und ein Geschirrtuch oder ein Tischtuch? Dann kann ich das anders behandeln, als wenn das irgendein Seidenblüschen ist. Ja?
Aber da müssen wir jetzt einsteigen. Da höre ich jetzt schon alle daheim. Ja, aber wie tue ich jetzt, wenn es ein Fettfleck ist? Weil ein Fettfleck klassisch, natürlich, Kernöl, wissen wir, können wir nachher, wo wir quasi das Fett gelöst haben, kann man nur die Farbe durch wirklich Sonnenlicht, das funktioniert voll gut, einfach ja, in die Sonne stimmt. Legen und geht raus. Aber wie kriege ich einen Fettfleck aus einer Tischdecke?
Genau, also ein Fettfleck ist eigentlich am besten mit einem Flüssigwaschmittel, dass man das vorher schon am Fleck gibt, dann ein bisschen eintrocknen lassen. Also am besten ist grundsätzlich, wenn man das schon direkt auf den Fleck draufgeben kann, dann ein bisschen eintrocknen lassen und dann mit einem Flüssigwaschmittel in die Waschmaschine gibt. Warum Flüssigwaschmittel? Das ist eigentlich am besten bei fettigen Flecken. Wenn man kein Flüssigwaschmittel hat, kann man das Ganze auch zum Beispiel mit Brill machen, mit einem Geschirrspülmittel machen, weil auch das löst ja Fett, weil ja auch das, was man in der Abwasch hat, ist ja ganz viel auch Fett, Öl und so weiter. Wenn man einen bleichbaren Fleck hat, Rotwein, Gras, Tomaten und so weiter, auf dem Tischtuch, auf dem Weißen, ist eigentlich am besten, man hat ein Pulverprodukt. Warum? Weil man im Pulver Bleiche drinnen hat. Ja? Und dann auch wieder am besten ein bisschen nass machen, warmes Wasser und dann ein bisschen Persil oder anderes Produkt draufgeben, ein bisschen einwirken lassen und dann in die Waschmaschine. Am besten, wenn man weiße Wäsche eigentlich mit Pulver wäscht.
Jetzt sind wir über die Tischdecken zur Waschmaschine kurz abgedriftet und da würde ich jetzt schon mal gern was nachfragen, weil das ist auch immer ein Thema. das, was ich jetzt wahrscheinlich lange Zeit falsch gelebt habe, ich habe immer das Waschmittel oben rein da sozusagen und nicht direkt zur Wäsche. Aber man soll es eigentlich, glaube ich, direkt zur Wäsche rein
da. Ja, da gibt es aber eigentlich keinen großen Unterschied, ob man das oben reingibt oder, also die Caps gibt man unten rein und das Flüssigwaschmittel gibt man oben rein und das wird ja, je nach Spülgang holt sich die Waschmaschine das und spült das ein. Und wenn man die Lade aufmacht, ist ja auch kein Rückstand drinnen. Das heißt, das wird total aufgelöst und im richtigen Spülgang dann.
Mhm. Ja, voll spannend. Wenn du jetzt ein bisschen herholst, wie dein Werdegang war, mir gefällt das immer so, wie gesagt, trotzdem muss man wirklich sagen, immer nur die Ausnahme, eine Frau in einer Führungsposition zu haben. Jetzt bei Henkel, die Henkel Österreich zu führen, sie auch da voll hinaufzuarbeiten, nachdem du nach dem Studium bei Henkel begonnen hast, da wirklich unter Beweis zu stellen, dass man dieses Unternehmen auch führen kann und dann europaweit auch noch die Konsumprodukte, für das die Verantwortung zu tragen und das zu führen, ist schon eine starke Karriere. Und was ich voll gern mit dir auch besprechen möchte, wir haben heuer das Jahr der Bäuerinnen und in Österreich eigentlich ganz viele Bäuerinnen, die was die Betriebsführung daheim machen, also über ein Drittel wird schon weiblich geführt. Und trotzdem sind wir immer noch, also ein Drittel ist nicht die Hälfte. Und in Führungspositionen natürlich auch selten vorzufinden, muss man ganz ehrlich sagen, man ist da immer trotzdem noch ein bisschen Exotin. Vielleicht in der zweiten, dritten Reihe sind Frauen oft zu finden, in der ganz vorne, ganz oben eigentlich doch sehr selten. Und vielleicht magst du da ein bisschen teilen mit uns oder auch, du engagierst dich ja sehr für Frauen und Entwicklung, was jetzt berufliche Entwicklung oder einfach Führungsentwicklung von Frauen über Mentoring und so weiter. Und da würde ich jetzt voll gern mit dir eintauchen.
Ja, also tatsächlich ist das für mich auch immer wieder erschreckend, muss ich ehrlich sagen, wie wenig Frauen es in Österreich in Führungspositionen gibt. Man muss dazu sagen, das ist in anderen Teilen Europas deutlich besser, ja, wenn ich jetzt an Frankreich denke oder auch an Osteuropa. Also der Raum Deutschland, Österreich, Schweiz ist deutlich schlechter. Das liegt zum einen an der Einstellung unserer Gesellschaft und das habe ich selber am eigenen Leib gespürt auch. Also ich habe einen Sohn und man wurde dann schon oft gefragt, wie der klein war, na geh wo ist denn die Mutter zu dem Kind, wenn mein Mann damals mit ihm spazieren gegangen war? Oder man wird schon ein bisschen als Rabenmutter auch gesehen. Also das ist einmal unsere gemeinschaftliche Einstellung zu dem Thema Mutter, die auch arbeitet. Das Zweite ist ganz sicher, dass sich viele Frauen das nicht zutrauen. Und da ist auch der Grund, warum ich ansetze im Mentoring, sowohl innerhalb der Firma als auch ich engagiere mich auf der WU oder auch in anderen Programmen, meistens so zwischen 30 und 40, wo die Frauen, die sehr gut durchgestartet sind in der Karriere, dann irgendwie das Gefühl haben, sie können das nicht vereinbaren jetzt, die Familie mit dem Job, wo ich dann versuche, immer individuelle Lösungen mitzuhelfen, die zu schaffen in der eigenen Firma, aber eben auch Ideen zu geben, wie man vielleicht sich da mehr zutraut und vielleicht auch mit dem Chef aktiv Lösungen anspricht, wie man das schaffen kann, sich ein Netz aufbaut, damit das funktioniert. Also da geht es viel um Mut machen und Ideen und Lösungen, Lösungsvorschläge einzubringen. Und tatsächlich komme ich noch aus einer Generation, wo man, glaube ich, mehr leisten musste als Männer, um gesehen zu werden und wo man auch, und das Glück hatte ich, auch einen Chef haben musste, der gleiche Chancen gegeben hat. Das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen besser geworden, auch weil sehr viel Fokus drauf ist, Frauen in Führungspositionen zu bringen. Aber es kann nie genug sein. Und wie du sagst, man freut sich heute schon über 30%, aber eigentlich ist das Ziel 50%. Ja.
Was war so für dich der Punkt, wo du gesagt hast, also genau der Punkt eben zwischen 30 und 40, ich weiß jetzt nicht, wann du deinen Sohn gekriegt hast, aber wahrscheinlich ist man irgendwo in dem Bereich. Und hat natürlich genau diesen Punkt, witzigerweise hat das ja Moni, der überlegt sich nicht, ist das jetzt vereinbar für das, dass ich Karriere machen kann und Familien gründen kann. Das ist nach wie vor leider für mich immer noch spürbar. Also da kennen wir noch nicht raus. Aber in dem Sinn, was war dann der Ansporn für dich, wo du gesagt hast, es geht beides, sowohl als auch?
Ja, also zum einen war ich schon in einer größeren Führungsposition. Und zum Zweiten haben wir uns das zu Hause auch irgendwie so ausgeredet. Mein Mann war selbstständig zu der Zeit und wir haben das dann eigentlich für uns so als Lebensmodell gefunden, dass er sehr stark die Kinderbetreuung übernommen hat. Und ich glaube, da gibt es keinen einen Weg, sondern da muss jedes Paar und oft auch mit Großeltern oder mit einem Netzwerk dann seinen Weg finden. Und ich freue mich schon immer wieder. Zum Beispiel gestern habe ich wieder eine Absage bekommen von einem jungen Mann Mitte 30. Den wollte ich gerne ins Ausland schicken und der hat mir dann gesagt, nein, ich habe das mit meiner Frau zu Hause besprochen und das passt jetzt gerade nicht für uns als Familie, weil wir haben gerade das zweite Kind bekommen und mit dem Kindergartenplatz und so weiter, das ist alles recht schwierig. Und ich nehme das dann auch so und ich finde das eigentlich auch gut, dass es auch in die Richtung gehen kann und nicht nur Frauen ablehnen, sondern durchaus auch Männer, weil sich das Gott sei Dank in der Generation ein bisschen dreht.
Und dann ein bisschen ausgleicht natürlich. Ja. Wenn du das betrachtest jetzt in der Führung, sagt man sehr oft, man muss sein Mann stehen sozusagen. Ich finde immer, dass man ein bisschen viel Männlichkeit natürlich überall vorfindet und sehr oft an Weiblichkeit gar nicht so viel Platz hat, beziehungsweise sehr oft Frauen auch in Führungspositionen noch den weiblichen Aspekt ein bisschen verlieren und den finde ich einfach so bereichernd eigentlich für unser System, weil das eigentlich genau das, was wir brauchen. Wir brauchen nicht, ich sage immer, die Quotenfrau, sondern wir brauchen die Weiblichkeit im System und das ist eigentlich unser Zugang, das, wie wir Dinge sehen und gehört zu werden ist dann schwierig, wenn ich natürlich in einem Raum bin mit lauter Männern als, und da Weiblichkeit einbringen wird, die halt nicht gehört, genauso umgekehrt wahrscheinlich, wenn ein Raum voller Frauen ist und die Männlichkeit, das würde ich jetzt gar nicht einmal unterschreiben, aber sie wird nicht so wahrgenommen wahrscheinlich wie in einer Männerrunde sozusagen oder vielleicht störend wahrgenommen sogar vielleicht, aber auch gelernt natürlich, dass wenn man durchgreift, wo man keine Ahnung, auf den Tisch haut sozusagen, dass da nochmal alles in irgendwelche Bahnen laufen muss sozusagen. Das habe ich zumindest noch in meiner Generation auch noch als Erziehung auch mitgekriegt sozusagen. Und wie ist da deine Wahrnehmung? Hast du immer deine Weiblichkeit auch als Führungsfortschritt gesehen und hast das immer einbringen können oder hast manchmal in eine andere Rolle schlüpfen müssen, in eine männlichere?
Also ich würde mal sagen, meine Weiblichkeit habe ich unterdrückt in den ersten 15 bis 20 Jahren, weil ich meistens die Einzige war, weil da auch gar kein Platz dafür war. Und ich habe mir durchaus auch von Männern sagen lassen, ich habe da das Glück gehabt, immer wieder Unterstützung zu finden bei Männern, die mir gesagt haben, wenn du der Chef bist, setzt du dich ans Ende des Tisches. Ja, das war jetzt keine intrinsische Motivation von mir. Oder wenn du dir das nächste Auto bestellst, dann bestellst du dir dieses Auto oder diese Art von Auto, damit du zeigst, du gehörst dazu. Ja. Das ist zum Glück heute nicht mehr notwendig, aber auf die Idee wäre ich selber nie gekommen. Ja? Ich habe dann auch das Buch gelesen von Sheryl Sandberg, wo auch dann drinnen stand, you have a seat at the table, und das heißt, du sitzt dann als Chef auch am Ende des Tisches. Also es sind so ganz, ganz für mich damals abstruse Gedanken und zum Glück heute nicht mehr so wichtig. Hat sich auch in meinem Kleidungsstil wieder gespiegelt. Ich habe de facto nur Hosen und Hosenanzüge getragen und habe erst die letzten vielleicht 10, 15 Jahre, wo ich Röcke trage und vielleicht nicht nur Businessröcke, sondern auch einmal irgendwie was bisschen Bunteres oder Auffallenderes. Ich glaube, der Dresscode der Frauen in Führungspositionen hat sich auch sehr geändert. Ja? Aber ich ziehe mich durchaus immer noch heute situativ an, je nachdem, wo ich hingehe und wo ich weiß, wie der Rest der Gruppe zusammengesetzt sein wird. Werden das zu 90% Männer sein, dann ziehe ich mich anders an, als wenn ich weiß, ich werde in eine Gruppe gehen, die gemischt ist. Ja?
Das ist voll schön, dass du so offen bist und so ehrlich bist da diesbezüglich. Das ist einmal ein voll erfrischender Zugang. Danke dafür. hört man selten, dass man da so offen drüber sprechen kann. Was würde jetzt eigentlich Weiblichkeit bedeuten, was der, also jetzt, wenn ich das hernehme, kleine Flanken klar zu machen, du hast das jetzt eh voll gut beschrieben mit Auto bestellen, der Sitz und so weiter. Das ist eine völlige männliche Domäne natürlich. Was wird das für die Weiblichkeit heißen? Das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Uns ist das nicht so wichtig und deshalb können wir dann ja auch nicht in die, oder lassen wir uns in die Titel nicht eintragen, weil wir einfach leben. Und dann das nach außen tragen oft nicht so wichtig ist und deshalb sehr oft in der zweiten Reihe oft Leute sitzen oder Frauen im Tun und Umsetzen sind, wo ich echt immer mir denke, Wahnsinn, da ist eigentlich der wirkliche CEO gerade und der andere schimpft sich Geschäftsführer. Das ist immer sehr, sehr spannend und ich glaube, voll schön, dass du so drüber redest, weil ich glaube, dass das voll wichtig ist, dass wir drüber reden, weil ich glaube, ich merke das, ich bin zum Beispiel in einer komplett gleichberechtigten Führung jetzt mit Hannes gemeinsam und es ist für uns immer eine Challenge, dass Weiblichkeit gehört wird, also meine Persona, weil ich natürlich weiß, dass Männlichkeit lauter ist, weißt du, oder beziehungsweise bestimmender ist und so weiter und da muss ich halt 3-4 Mal Anlauf nehmen, dass eine Sache gehört wird und manchmal ist einfach nur eine Sorge und es ist so. Und natürlich, wie du jetzt sagst, man muss sich da angleichen, dass man überhaupt gehört wird. Man muss mit gewissen Spielregeln spielen. Und irgendwann ist aber dann die Möglichkeit, sich voll entfalten zu können und die Weiblichkeit auch zu leben. Und wie würdest du das jetzt beschreiben, die Weiblichkeit einzufließen lassen in Führung? Wie verändert sich da Führung oder was sind da so deine Superkräfte sozusagen, die was sie eigentlich auch breit machen nachher, die ja komplett anders sind, Systeme verändern natürlich?
Ja, also der Führungsstil ist grundsätzlich immer sehr persönlichkeitsabhängig. Also es gibt jetzt nicht den weiblichen oder den männlichen Führungsstil. Aber es gibt schon so Themen, die mir bei Frauen immer wieder, die mir auch im Mentoring dann immer wieder auffallen, ja, wo ich versuche einfach, Frauen wollen extrem perfektionistisch sein, ja, und das ist auch eine große Gefahr dann für Burnouts, weil gerade wenn sie dann Kinder haben und einen Haushalt haben und dann noch arbeiten wollen, ich sage dann immer, bitte versuch A, dir ein Netz aufzubauen, B, mach gewisse Abstriche. Vielen hilft das dann, das ist ganz lustig, Teilzeit zu arbeiten, weil sie dann das Gefühl haben, wenn sie dann ihre 40 Stunden oder 45 Stunden arbeiten, aber nur 80% bezahlt sind, dass das dann in etwa so hinkommt. Das ist ganz lustig, das entlastet sie mental, ja, wo ich dann sage, du kannst aber auch 100% arbeiten und für 100% bezahlt werden, weil du ohnehin 120% arbeitest. Man muss auch dann, manche haben dann so gewisse Dinge, dass sie sagen, ich komme aus der Karenz zurück und dann möchte ich einen neuen Job und dann mache ich das und dann mache ich das und dann sage ich immer, nein, du machst einmal das, was du schon gut kannst, weil dann bist du super effizient, weil du wirst sehen, du hast in anderen Bereichen jetzt mit Kind und Haushalt und sonstigem so viel Neues und so viel Zusätzliches, dass du dann möglicherweise in ein Burnout gehen würdest. Also das sind so die Dinge, wo ich den jungen Frauen versuche, ein bisschen zu helfen und das weiterzugeben, wo ich glaube, dass das funktionieren wird. Also perfektionistisches Handeln. Das andere ist sich was zutrauen, ja, wo ich sehr viele Frauen ermutige und sage, ich würde dir den Job nicht anbieten, wenn ich nicht glauben würde, dass du das schaffen kannst. Ja, wirklich und so weiter. Und sage ich, ein Mann würde nie so reagieren. Der würde sagen, na, sicher kann ich das. Vielleicht und nachher würden wir draufkommen. Ja, also natürlich generalisiere ich jetzt ein bisschen, aber das ist schon so der erste Impuls der Frau, ist zu sagen, puh, ich kann das nicht und das nicht und das nicht und dafür bin ich nicht geeignet. Und ich sage immer, ich glaube, du kannst das, sonst würde ich es dir nicht anbieten. Ja? Also es sind so ein paar Dinge und in die weibliche Führung, ich glaube, es gibt dann gewisse Ausprägungen. Ich selber habe ein bisschen den Hang zum Protektionismus, das ist so mein Mutterinstinkt, ja, mein Team zu beschützen ist nicht immer gut. Also ich glaube, da kommen dann verschiedene Dinge zusammen. Aber grundsätzlich war bei mir der Knackpunkt, als ich in diese Führungsposition gekommen bin, wo ich mir gedacht habe, puh, jetzt habe ich das erreicht. Jetzt kann ich eigentlich ein bisschen loslassen und muss nicht mehr so strikt zu mir selber sein, sondern kann mehr auch die weibliche Seite meiner Führung ein bisschen ausleben. Mhm.
Und verändert sich da systemisch was? Also siehst du, dass sie durch dieses Einbringen der Weiblichkeit oder das Zulassen dessen?
Systemisch glaube ich nicht, aber meine Beziehungen haben sich durchaus verändert. Ich sehe, dass sich Leute öffnen, was sie vielleicht früher nicht getan hätten und vielleicht mir auch ihre privaten Struggles erzählen, was dann wieder hilft, richtige Positionen für die Menschen zu finden.
Jetzt habe ich zuerst gesagt, es ist das Jahr der Bäuerinnen und eigentlich sehr viel Betriebsführerinnen. Was würdest du jetzt einer Betriebsführerin mitgeben aus deiner Erfahrung der Führung heraus?
Also ich glaube, dieses Zutrauen, das ist bei allen Frauen ein Thema, sich auch gerne in die erste Reihe stellen zu wollen, ja, und nicht immer nur die Person in der zweiten Reihe zu sein, die eh alles checkt, aber dann steht halt doch wer anderer vorne. Also sich selber zutrauen und das auch nach außen tragen, dass man das gerne macht, weil jede Frau ist in gewisser Weise auch ein ich sage immer, Leuchtturm oder ein Leithaus. Und ohne es zu wissen, ist man auch ein Beispiel für viele andere, um denen Mut zu machen. Ja? Vielleicht nicht in allem perfekt zu sein, Abstriche zu machen und das zu genießen, was man tut.
Ist Scheitern was, wo du sagst, es ist auch wichtig, dass wir mutig genug sind zu scheitern? Ich denke mir manchmal, probieren wir Sachen oder sind wir nicht mutig genug, weil wir die Angst haben, dass wir nicht eben gut genug sind. Und das Scheitern so groß vor Augen ist, dass wir dann auch wirklich vielleicht gar nicht so gut performen in der Sekunden. Merke ich mir, dass man als Frau dann, also jetzt tendiert natürlich, dass man das ein bisschen tragischer sieht, wie was dann eigentlich auch ist. Beziehungsweise wird schon sehr kritisch natürlich auch betrachtet, weil selten eine Frau auf der Bühne ist. Und wenn dann einmal eine Frau da ist, nachher beurteilt man das natürlich sehr kritisch oft. Ich sage immer, es ist eigentlich voll spannend, weil du hörst ganz viele Männer und von 100 Männern, die ich höre, ist vielleicht auch einer voll gut. Und im Gegenteil dazu nachher nur 10 Frauen. Und vielleicht ist da gar keine gut oder vielleicht eine. Dann ist die Relation natürlich also jetzt da trotzdem eine andere sozusagen. Und man hört halt viel mehr Männer, deshalb auch mehr gute Männer wahrscheinlich jetzt auf der Bühne, weil einfach viel mehr sprechen und viel weniger Frauen sprechen und die eigentlich auch viel weniger oft eine Chance haben sozusagen.
Aber also ich glaube, dass viele Frauen Angst vorm Scheitern haben. Mhm. Und sich das hängt mit diesem perfektionistischen Drang zusammen und sich das dann nicht zutrauen. Und das finde ich ganz spannend. Kann man auch in vielen Büchern lesen, wenn der Mann scheitert, der putzt sich ab, der steht auf und sagt, ja. Und die Frau nimmt das wahnsinnig persönlich. Und ich glaube, da müssen wir echt viel lernen und uns auch viel abschauen. Ich selber auch. Ich nehme Scheitern auch sehr persönlich. Und wenn man aber viel, man muss in der heutigen Zeit, es ist alles so volatil, es tut sich so viel, man muss Dinge ausprobieren und dann einfach sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht. Und ich ändere das jetzt. Mhm. Und ich habe auch gesehen, wenn ich mit meinen Mitarbeitern spreche oder so, ich treffe sehr viele junge Leute, weil ich immer wieder wissen will, wie geht es ihnen, was treibt die um und so weiter, dass ich bewusst auch von meinen Fehlern erzähle, weil das macht mich menschlich. Das hätte ich wahrscheinlich vor 20 Jahren nicht gemacht. Aber das macht mich menschlich und motiviert die auch, Dinge auszuprobieren und vielleicht auch zu scheitern. Es gibt ja Firmen, die machen diese Fuck-up-Nights und so weiter. Also so weit sind wir nicht. Aber wir sollen offen ansprechen, ich habe das probiert, ich bin gescheitert, ich habe daraus gelernt und ich werde es nächstes Mal anders machen.
Ja. Dass du wahnsinnig viel daraus gelernt hast, bei jedem Fehler, was du vielleicht begonnen hast und mehr gut gemacht hast wie Fehler sozusagen oder daraus so viel gelernt hast, dass du so entwickelt hast, dass du Henkel führst und 100 Jahre Henkel feiern kannst heuer in Österreich, ist für mich jetzt auch noch spannend, wie schaut es um einen österreichischen Standort aus? Was passiert da? Warum wird an dem Standort festgehalten? Was sind die Herausforderungen auch vielleicht vom Standort und was sind eigentlich auch die schönen Sachen? Also ich habe mich immer gefreut, ich habe auch im dritten Bezirk gearbeitet, bei BWC und bin bei Henkel immer wieder vorbeigefahren. Darum habe ich immer gewusst, Henkel ist in Wien. Ganz spannend. Das war für mich immer da. Ich hab's wahrgenommen, witzigerweise. genau, und jetzt war voll spannend zu wissen, ich glaube, für viel, warum ist der Standort Österreich und was ist da der Vorteil?
Also der Standort Österreich, wir haben ja sehr viele Produktionsstandorte, aber der Standort Österreich ist insofern einzigartig, weil er ja wirklich mitten in der Stadt liegt und weil er auch ein Verbund ist zwischen der Administration und der Fabrik. Und da hat es einfach sehr vorausschauende Manager gegeben, Ende der 90er Jahre, die gesagt haben, wir werden so nicht bestehen bleiben, wenn wir uns nicht Richtung Osteuropa öffnen. Und Henkel war tatsächlich eines der ersten Unternehmen, die Joint Ventures in der Slowakei, in Ungarn, in Kroatien, in Slowenien gemacht haben. Viele dieser Fabriken gibt es heute noch. Und der Standort Wien ist ja so weit im Osten von Österreich, dass wir eigentlich, wir sind schneller in Lemberg in der Ukraine, als wir in Dornbirn in Vorarlberg sind. Und insofern haben wir diesen osteuropäischen Raum erschlossen und heute liefern wir 85% dessen, was wir in Wien produzieren, liefern wir Richtung Osteuropa. Und damit haben wir es auch geschafft, den Standort quasi zu sichern und zu halten. Wir haben sehr frühzeitig Osteuropa aufgebaut, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Ich war Teil des Teams. Ich habe nach 8 Jahren im Österreich-Geschäft gesehen, das ist interessant, in Österreich zu arbeiten, aber viel interessanter ist es noch, dieses Osteuropa mit aufzubauen. Und ich bin da relativ jung reingekommen und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und wir haben heute eines unserer besten Geschäfte, wenn man es jetzt von der Marktposition her sieht, in Osteuropa. Wir haben dann auch zusätzlich zur Fabrik noch ein Lager im 12. Bezirk. Das ist, funktioniert im Verbund. Auch da beliefern wir 4 osteuropäische Länder direkt. Und viele meiner Vorgänger, aber auch wir selber gemeinsam mit dem Produktionsteam haben geschafft, die Technologie so weiterzuentwickeln, dass die Arbeitskosten von Österreich natürlich ein relevanter Faktor sind, aber nicht mehr der entscheidende Faktor. Und wir haben eine sehr gute Betriebsvereinbarung, die uns sehr viel Flexibilität gibt, weil heutzutage musst du als Standort extrem flexibel sein, in der Nacht produzieren, am Wochenende produzieren können. Und das haben wir auch geschafft. Und insofern haben wir hier eine sehr gute und sehr effiziente Fabrik geschaffen.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr in Österreich?
Wir haben fast 800 Mitarbeiter. Und davon sind ungefähr nur mehr 150 in der Fabrik, ungefähr 50 in dem Lager und der Rest Administration. Und auch da, weil wir es eben geschafft haben, Richtung Osteuropa zu expandieren, haben wir sehr viele Teams, die gar nicht mehr für Österreich arbeiten, sondern europäisch, osteuropäisch, teilweise globale Teams, einfach weil wir hier sehr gute Mitarbeiter haben und sehr viel auch ausländische Fachkräfte anziehen können, weil Wien als Standort und als Location zum Leben einfach sehr interessant ist.
Mhm, auf jeden Fall attraktiv. Beziehungsweise europaweit, wie viele Mitarbeiter oder Henkel generell?
Wir haben an die 50.000 Mitarbeiter und sind ein globales Unternehmen, aber natürlich mit unserem Herkunftsland Deutschland sehr stark, also das Europageschäft ist sehr groß.
Was hast du jetzt noch vor, Birgit, mit Henkel? Wo willst du Henkel hinentwickeln?
Also ich lebe tatsächlich gerade meinen Traumjob, muss ich ehrlich sagen. Geschäftsführer für Konsumentenprodukte in Europa ist eine wahnsinnig tolle Herausforderung. Es ist gerade nicht ganz einfach. Wir haben erst vor 3 Jahren Waschmittel, Putzmittel und die Kosmetiksparte zusammengebracht. Wir haben sehr viel an unserem Produktportfolio, an unserem Markenportfolio gearbeitet und da habe ich noch einige Dinge vor mir. Wir haben historisch betrachtet keinen so einen großen Footprint, zum Beispiel in England und in Irland oder auch in Nordeuropa, wo wir gerade sehr viel Geschäft aufbauen. Osteuropa hat noch ganz viel Potenzial und ich bin als Österreicherin immer sehr stolz auf unser Österreich-Geschäft, weil wir hier eigentlich global die beste Marktposition der ganzen Welt haben.
Wenn ich jetzt als Konsumentin eine nachhaltige Entscheidung treffen will, rund um mein Spülmittel oder auch um mein Waschmittel, auf was muss ich schauen?
Also du hast eigentlich im Normalfall immer vorne auf der Packung, welchen Nutzen du als Konsument haben willst. Also zum einen hast du einen gewissen Leistungsanspruch, dann kaufst du halt ein Persil oder ein Pril und dann steht aber drauf, zum einen, was die Verpackung, ist die rezyklierbar oder ist die aus rezykliertem Material? Das ist überhaupt am besten. Also, dass wir Rezyklat einsetzen und immer wieder in den Kreislauf bringen können oder auch nehmen aus dem Kreislauf. Und das andere ist, zum Beispiel, da steht auf dem Persil drauf, wäscht von 20 bis 95 Grad oder auch bei Kaltwäsche. Weil das heißt, dass du dieselbe Leistung, die du bei 60 Grad durch Temperatur erzeugst, kannst du auch bei 20 Grad oder bei 30 Grad haben, weil das Waschmittel eben Enzyme drinnen hat, die schon bei Niedrigtemperaturen aktiviert sind. Enzyme sind nachwachsende Rohstoffe und sind biologisch abbaubar und arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen im Vergleich zu Bleiche zum Beispiel, die du aktivierst oder TADD bei höheren Temperaturen. Und insofern sagt dir das dann was aus, wenn da drauf steht, auch bei Kaltwäsche, ich glaube beim Brill steht vorne auch drauf, dann spare Energie, spare Geld und kannst du auch eben bei niedrigen Temperaturen einsetzen. Das ist quasi die Verbindung aus dem Inhaltsstoff und dem Produkt nutzen und dann eben auf die Verpackung achten. Ist es rezyklierbar und ist es sogar aus Rezyklat?
Das heißt, ich kann mir einmal den Zeitaufwand vielleicht nehmen, dass ich genauer schaue und mich dann einfach für ein Produkt entscheiden, wo ich wieder nachhaltig auf was Nachhaltigeres greife.
Genau.
Gerade beim Waschmittel, auch bei Spülmitteln und so weiter, hören wir voll oft, dieses ganze Plastik, braucht es das eigentlich? Und du hast jetzt gesagt, man kann natürlich schauen, ist recycelt oder eben...
Rezyklat.
Genau, also das heißt, es besteht bereits oder ist aus einem Kunststoff wieder hergestellt sozusagen oder es ist neu erstellt sozusagen aus einem Rohstoff Erdöl. Meistens, oder? Was ist sonst dabei?
Ja, also wenn es aus neuem Material ist, dann ist es de facto aus fossil, also aus Erdöl basiert. Mhm. Aber wir verwenden zum Beispiel das Brill, was du in der Hand hast, ist aus 100% Rezyklat. Mhm. Alle diese PET-Produkte, PET ist eigentlich, also das ist das für die Zuhörer, das ist dieses Durchsichtige, wo eben die Brillflaschen draus sind oder auch die Cola-Flaschen oder die Mineralwasserflaschen. Das ist mit das Beste, was man im Kreislauf wiederverwenden kann. Ja? Und da gibt es eben den Lebensmittelkreislauf, wo Lebensmittel echtes PET ist. Und dann gibt es eben unser PET, was nicht lebensmittelecht ist, was man aber auch immer wieder im Kreislauf. Jetzt, nachdem die Pfandflaschen aussortiert wird, kann man besser sortieren, auch unser PET. Und wir verwenden also auch Silan, die Weichspüler, die Geschirrspülmittel, das ist alles aus PET-Flaschen. Mhm. Das ist eigentlich mit das Beste.
Aber steht da vorne drauf, also 100% recycliertes, genau, Plastik. Genau. Also so sieht man es eigentlich am,
genau,
besten.
Mhm. Und man kann natürlich Nachfüllbeutel kaufen, aber auch bei Nachfüllbeutel ist dann die Frage, ist das ein Monomaterial oder ist es eben etwas, was ein Verbundmaterial ist, was dann wieder schwieriger zu rezyklieren ist. Also es gibt ganz wenige Beutel, die aus Monomaterial sind. Und insofern ist eigentlich fast am besten, man bleibt bei so einer Rezyklatflasche.
Was heißt jetzt Mono?
Das ist eine Art von Kunststoff, der dann auch wieder in den Kreislauf so eingeführt werden kann. Aber sobald dann oben ein Zipper ist oder irgendwas, dann ist das meistens ein Verbundmaterial, mhm, und dann ist das auch wieder schwieriger zu rezyklieren.
Ja? Das heißt, immer, wenn es eigentlich sehr clean ist, wo man es nur aufreißt oder sowas, nachher ist es eher Mono.
Also
oder
wenn man es aufschneidet, dann ist es meistens ein Monomaterial, mhm, zum Beispiel bei den Handseifen oder so. Mhm. Sobald das mit Zipper ist und so weiter, dann ist das schon alles ein bisschen komplizierter. Gibt es auch schon das Monomaterial und natürlich die Verpackungsindustrie ist sich dessen bewusst, dass sie in diese Richtung gehen müssen.
Steht das dann irgendwo Mono drauf? Also ich denke jetzt gerade bei den Seifen, wo man es dann auftrat zum Beispiel, dann hat man diesen Plastikverschluss.
Also wenn draufsteht 100% rezyklierbar, dann muss es 100% mhm, rezyklierbar sein. Ja? Und es ist auch bei uns zum Beispiel bei den Flaschen, der Stöpsel ist ja aus einem anderen Material. Also muss man jetzt nicht, weil diese Rezyklieranlagen heutzutage, die schnipseln das ohnehin alles klein und dann schwimmt das eine oben und das andere sinkt, mhm, ab. Aber man kann natürlich vor allem, meine Bitte an alle, die Produkte kaufen mit einem Sleeve, also mit so einem Plastiküberzug, ja, einem WC-Reiniger oder einem Weichspüler oder da gibt es einen Aufreißfaden auf der Seite. Mhm. Wenn man quasi beim Rezyklieren helfen will, Aufreißfaden aufreißen und getrennt in den Plastikmüll entsorgen, macht es dann auch wieder ein bisschen einfacher.
Voll spannend, weil da denkt man sich eigentlich, ja, sagst du gerade, es wird dann eh alles, kommt wieder zusammen, wird sehr oft gesagt und dann alles zusammengeschnipselt und im Endeffekt, was macht das jetzt Sinn, dass ich da noch ein bisschen runterreiße? Aber es macht Sinn.
Es macht Sinn. Oder zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel, sage ich auch zu Hause wieder, immer meinem Mann und meinem Sohn. Es gibt Joghurtbecher, die sind ganz, ganz dünn, was gut ist, und haben deswegen eine Kartonhülle rundherum. Ja, bitte idealerweise trennen. Ja, Karton zum Papier und das andere in den Plastikmüll.
Das mache ich immer. Kannst du das vielleicht für meinen Mann zu Hause noch holen? Da merke ich immer, dass ich da noch nicht den Durchgriff habe, dass das Sinn macht.
Ja, also auch den Deckel 50-50. Zum Beispiel, den Aludeckel abziehen und
ja,
zum
das,
Alu.
Ja, genau. Das, also, das schaffen wir ja. Aber. Aber auch abziehen und nicht oben lassen sozusagen, ja, genau. Weil dann sich das gleich also quasi auseinanderdividieren lässt.
Ich schaue mir, weil mich das Thema einfach privat auch extrem interessiert, ich gehe regelmäßig auch in so Rezyklieranlagen, so Müllsortieranlagen und schaue mir das an, um dann auch für uns selber ein bisschen zu lernen, wie wir es besser machen können oder was wir eben auch an Mythen aufräumen sollen, ja. Wo ich dann eben die Frage bekomme aus dem Freundeskreis oder so wie jetzt von dir.
Genau, dass wir dann das alles, ja gut, bei dir prädestiniert, ich glaube, irgendwann wirst du immer zu dem interviewt, wahrscheinlich zu später Stunde noch viel mehr sozusagen, aber halt bei mir auch, wird alles gefragt, was wir wissen wollen. Das ist natürlich ein Thema, ich finde es sehr, sehr schön, dass man da diesen Kreislaufgedanken eben hat. Also dass eigentlich jetzt Kunststoff nicht mehr so dramatisch ist, wenn ich wirklich Kunststoff wieder zu Kunststoff mache und es mir wirklich gelingt, das 100% wieder herzunehmen. Wie oft kann man so einen Kreislauf, der wirklich, also ich finde, dann macht es eigentlich nichts, dass es in Plastik ist, wenn ich das weiß, aber wie oft kann man diesen Vorgang quasi wiederholen oder wird dann der Kunststoff irgendwann eben zuerst, wie du jetzt gesagt hast, als Lebensmittel echt, dann für euch im Verpackungsbereich, dann wird es wahrscheinlich noch irgendwelche Gruppierungen geben, wo verunreinigteres Plastik oder Kunststoff Zeugs zusammenkommt und irgendwo ist dann das Ende oder wie geht das?
Ja, also so ganz sattelfest bin ich da jetzt auch nicht, aber ich würde mal so sagen, so 8 bis 10 Mal. Mhm. Aber es hängt natürlich ganz stark ab, wie die Flasche auch ist, wie kompliziert die Flasche ist. Ja? Weil das sind jetzt Flaschen, die relativ gleiche Materialverteilung haben. Und je schwieriger die Flasche ist, sobald du eine Flasche mit einem Henkel hast, kannst du umso weniger Material einsetzen, weil das Material dann Einschlüsse hat und dann nicht mehr so dicht einfach ist. Ja? Mhm. Und wir merken ganz oft, wenn wir Rezyklat, wir haben zum Beispiel heuer Anfang des Jahres ganz schlechtes Rezyklat bekommen, wo du dann die Flasche aufblasst. Also das muss man sich so vorstellen wie so eine Pipette, ja? Wo dann das Ganze aufgeblasen wird auf einem Vorförmling mit Hitze und dann die Flasche gemacht wird, wo wir ganz viele Risse, Löcher hatten, weil da so viele Einschlüsse in dem Material drinnen waren, weil das so verunreinigt war mit irgendwelchen Resten, Farben, was auch immer. Aber ja, umso besser wir trennen und umso besser unsere Mülltrennungsanlagen trennen können, umso besser ist die Qualität und umso öfters können wir es verwenden.
Mhm. Ja, sehr spannend. Ich sehe schon, da könnten wir jetzt ewig weiterreden, weil es natürlich viele, viele Fragen zu der Thematik gibt. Aber ich glaube, voll viele wichtige Facts hast du heute für uns mit dabei gehabt. Ich glaube, dass man wirklich das eine oder andere wahrscheinlich jetzt umsetzen wird. Wenn ihr noch Fragen habt rund um die Thematik vom Einsatz von Spülmitteln und so weiter, ihr könnt uns gerne einen Kommentar da lassen. Und wir beantworten das und haben da sicher auch die Möglichkeit, dass wir auf euch wieder zukommen, falls wir es nicht beantworten können.
Sehr gerne,
aus unserem
immer.
Podcast heraus. Voll spannend. Danke für das Gespräch mit dir und für die Einblicke rund um diese Thematik. Ich finde es immer voll schön, wenn man sich auf den Weg macht und Bewusstsein für gewisse Bereiche des Lebens gewinnt, dass das natürlich nicht enden wollend ist und eben in Bereiche auch immer wieder reingeht, die wo es dann weiterführend sind. Und gerade das Thema ganz spannenderweise interessiert ganz viele Menschen, weil es natürlich auch unser tägliches Tun ist, dass wir täglich essen, haben wir auch unsere Reinigung sozusagen täglich, die wir durchführen. Und da ein Bewusstsein hinzulenken, ist, glaube ich, ganz entscheidend und wichtig. Was sind so jetzt die 3 bis 5 Facts, die was noch unserer Community jetzt mitgeben möchtest, rund um deine Expertise?
Also ich würde sagen, Geschirrspüler ist besser als mit der Hand waschen. Geschirr nicht abspülen, maximal reinigen mit der Küchenrolle, wenn man glaubt, man muss das unbedingt machen. Auch beim Waschen niedrige Energie, längere Programme. Man kann ja durchaus auch Zeit vorwählen und das wascht dann in der Nacht oder in der Früh und man steht dann auf und hängt die Wäsche auf. Dosieren kann man, wenn man will. Es gibt die Produkte mit Dosierhoheit, so wie du das gesagt hast. Es gibt auch die Einmalprodukte, das kann jeder für sich selber entscheiden. Bei hartem Wasser auf jeden Fall extra noch in die Geschirrspülmaschine Klarspüler und Salz dazugeben, damit man ein gutes Ergebnis hat, auch wenn man Multitabs verwendet. Und Müll trennen.
Ja, Müll trennen und schauen, was für Kunststoffbasis das ist wahrscheinlich, gell?
Genau, genau.
Super, herzlichen Dank, liebe Birgit, voll schön, dass du mit uns dein Leben ein bisschen geteilt hast, auch für die weibliche Sicht in der Führung. Herzlichen Dank für deine offenen Worte, ist sicher für viele Menschen und Frauen vor allem bekräftigend und für viele Männer, glaube ich, gibt es auch immer einen Blickwinkel oder eine Sicht, die man vielleicht nicht so oft einnimmt. Herzlichen Dank.
Danke dir, Maria.
Voll schön, dass ihr wieder mit dabei wart und freue mich voll, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, wenn ihr es jetzt gleich tut und unser Abo da lasst. Bis zum nächsten Mal. Für dich.
Schön, dass du in dieser Episode wieder mit dabei warst. Abonniere uns, empfehle unseren Podcast deinen Freunden und teile weiterhin die Begeisterung für unsere Themen.